Ich lese aus der Johannes-Offenbarung im letzten Kapitel, in Kapitel 22, die Verse 8 und die folgenden. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich's gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies zeigte. Und er spricht zu mir: Tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten, und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe mein Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen dürste, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch: Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Liebe Brüder und Schwestern, auch an dieser Stelle möchte ich mich zuerst noch einmal herzlich bedanken für die Einladung hierher in ihre Gemeinde und überhaupt nach St. Gallen. Es hat sich seltsam getroffen an diesem Vormittag. Wir hörten Schriftlesung aus Offenbarung 4 mit den vier Wesen, die ja da auch erwähnt sind. Und das berührte mich unmittelbar, denn in der ganz alten Kirche Santa Pudenziana in Rom ist im Mosaik abgebildet, was die vier Wesen sind. In den uralten Mosaiken jener Zeit. Die Santa Pudenziana geht zurück auf die Familie des Pudens. Und die Bibelkenner unter Ihnen werden jetzt wahrscheinlich sehr schnell schalten. Der Pudens ist ja erwähnt in den Paulusbriefen. in 2. Timotheus 4, Vers 21. Und in dieser Familie ging die Überlieferung weiter, das Grundstück blieb im Besitz der christlichen alten Gemeinde. In dieser Santa Pudenziana, da ist durch dieses Bild von den vier Wesen, die die Zeichen der vier Evangelien wurden, noch etwas aufbewahrt von diesem alten, glühenden Atem der Jesusliebe. Ich möchte nun anknüpfen an dieses und mit Ihnen zusammen überlegen, was haben wir eigentlich jetzt am Ende der Johannes-Offenbarung gelesen? Es ist ein seltsames Ende. Es ist eigentlich das einzige Buch im Neuen Testament, das mit einer Evangelisation schließt. Die Verse, die ich las, sind ja Einladung, sind Evangelisation im ursprünglichen Sinn. Vorher kommen so viele Nachrichten über die Zeiten, so viele Nachrichten auch über die letzte Zeit. Aber das, was am Schluss steht, ist wie eigentlich bei unserer Anbetung heute Morgen. Am Schluss steht Jesus. Und ich möchte versuchen, das aufzunehmen. Was ist in dieser Evangelisation am Schluss der Johannes-Offenbarung festgehalten? Das erste Stichwort: bewahren. Man bewahrt, was man von Jesus anvertraut bekam. Wir haben in unserer modernen Zeit als ein Schlüsselwort Fortschritt. Wir müssen uns als Gemeinde Jesu noch einmal die Augen öffnen lassen. Da ist nicht Fortschritt die Kernfigur, sondern das Bewahren. Bewahre deinen Glauben, lass ihn wachsen unter der Güte Gottes. Bewahre. Und da steht jetzt: bete Gott an. Das ist also das, was bleiben soll am Anfang dieser Evangelisation. An dem sollst du nichts ändern. Nicht dem Engel, der jetzt so viele Geheimnisse aufgeschlossen hat, der Begleiter des Johannes war, bekommt die erste Ehre. Nein, der sagt, tu es nicht, als Johannes ihn anbeten möchte. Tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten. Bete Gott an. Ich denke, das bleibt für uns noch einmal wichtig. Wissen Sie, man begegnet so vielen Menschen, die eindrucksvoll sind. Ich denke auch heute noch an viele Begegnungen zurück. Habe mich natürlich auch riesig gefreut, dass ich einige aus meiner alten Basler Tätigkeit hier wieder treffen konnte. Das sind immer wieder schöne Augenblicke, die man im Leben hat. Die Begegnungen mit den Menschen bleiben wertvoll. Wir wollen sie hoch schätzen. Auch übrigens die Begegnungen mit den Menschen, die uns Probleme machen. Denn die brauchen wir ja auch. Aber das Wichtigste: bete Gott an. Meine Frau und ich waren ja mehrere Zeiten über in Südamerika. Und da war eine Begegnung so fast, wir würden es im Deutschen so sagen, fast am Rande, die sich bei mir eingehakt hat. Es ist ja seltsam in unserem Leben. Oft sind es nicht die ganz großen Ereignisse, sondern es sind kleine Begegnungen, die sich einhaken, die wir noch hier mit uns tragen in unserem Herzen. Wir kamen zurück von der Feldkonferenz, fuhren über hunderte von Kilometern und wir wussten, dass das ganze große, wertvolle Missionsgrundstück in dieser Zeit bewacht wurde von einem Brasilianer. Und dann ist die Spannung natürlich immer da. Was hat er gemacht? Wie ist es gegangen in dieser Zeit? Und dann trat er aus seiner Hütte und hat uns willkommen geheißen. Und dann sagte der Brasilianer am Schluss unseres Gesprächs, wir wollen noch beten. Ja, sagten wir, wir haben so viel zu danken. Halt, sagte er, halt. Und dann ging er noch mal rein in seine Hütte und holte sein Jackett. Das war ein bisschen anders wie mein Jackett an diesem Morgen. Ich habe mich natürlich um ein schönes Jackett bemüht. Aber das war ein bisschen anders bei ihm. Sein Jackett hatte nur einen Knopf. Und dann knüpfte er diesen einen Knopf in den Rock und sagte, jetzt können wir beten. Und da begriff ich in diesen Augenblicken, dass für ihn die Achtung, die Liebe zu Gott so wichtig war, dass er bei diesem verrissenen Jackett mit dem letzten Knopf, den er einknöpfte, zum Ausdruck bringen wollte. Den achte ich. Bewahren Sie diese Achtung, diese Liebe. Sie brauchen sie, auch wenn sie ganz alt werden. Das Zweite, was da drin steckt, in dieser Evangelisation, weitergeben. Es heißt doch so, versiegle nicht. Das ist nun doch was anderes als bei Daniel. In Daniel 12, Vers 4. Daniel soll seine Prophetie versiegeln. Gott spricht nicht immer dasselbe Wort, sondern das bleibt ein bewegtes Wort. Das geht genau in die Situation hinein, die die Generationen brauchen. Und hier heißt es ja tatsächlich so, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Man braucht es sofort. Der Gebrauch ist freigegeben. Weitergeben. Wir haben dieses evangelistische Anliegen, glaube ich, gemeinsam. Wir möchten viele Menschen erreichen. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, diejenigen zu erreichen, die in der Trauer sind. Es ist nicht einfach, die Menschen zu erreichen, die jetzt noch ihre ganze Berufsentwicklung vor sich haben und sich da ihre Pläne machen müssen. Es ist nicht einfach, die Menschen zu erreichen, die sagen, ich bin ja ganz anders erzogen. Aber diese Weisung bleibt, versiegle nicht, halte sie nicht zurück, diese Worte, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Und dann etwas ganz Seltsames. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Bei uns im Schwäbischen sagt man manchmal so im Dialekt, Mach nur so weiter. Mach nur so weiter. Und da will man den Menschen eigentlich eine Warnung mit auf den Weg geben. Denn wenn er so weitermacht, ist nichts. So ist es zu verstehen. Wer Böses tut, der soll weiterhin Böses tun. Bedenke, was dabei rauskommt. Gott lässt dir eine Freiheit in dieser Welt. Die ist ja unglaublich. Aber bedenke, was rauskommt. Das ist ein Wort der Liebe und aber einer ganz, ganz zugespitzten Warnung. Auch eine Ermahnung dann, wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Ich muss sagen, bei vielen Abschnitten in der Bibel, die ich also einige Male gelesen habe und die mir von daher bekannt sind, komme ich wieder neu ins Stolpern. Und ich möchte Ihnen das einfach vor den Weiterweg mitgeben. Wer noch stolpert beim Bibellesen, macht noch Entdeckungen. Die Schnellleser, die über alles ganz schnell lesen, machen viel weniger Entdeckungen. Ich wünsche Ihnen einfach so auch vom Geist des Herrn her, der uns zum Innehalten bringt. Stolpern Sie. Halten Sie lieber inne und lesen Sie etwas zwei- und dreimal. Oder stoppen Sie an der Stelle. Es ist wichtig in unserem ganzen Glaubensleben, und der Lohn, von dem Jesus spricht, das ist doch etwas ganz Wunderbares. Er hat ein göttliches Urteil, der urteilt nicht so wie wir. Der Lohn übertrifft, das müssen wir als anderes festhalten, die Tat. Wir bekommen ja viel mehr als unsere Taten je nach unserer menschlichen Einsicht wert wären. Und da ist ein Punkt aber doch genannt unter diesem Werk. Wenn er sagt, mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist, da steht, selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens. Das Waschen der Kleider, dass wir gereinigt werden. Wir wollen das weitergeben. Und es gibt keinen Menschen, der nicht darunter fiele. Es gibt, wissen Sie, so eine ganz feine, noble akademische Art. Ja. Da kann man sich tausendmal drin verstecken. Aus der müssen wir raus. Es gibt dann eine andere Art, die ist grobschlächtig. Die schimpft und flucht. Es bleibt mir wichtig, der Lohn, von dem hier die Rede ist, ist ein gutes Wort, denn Jesus hat ein göttliches Urteil. Und ganz wichtig, dass man die Kleider wäscht, dass wir uns reinigen und dass wir zu ihm kommen. Und jetzt kommt ein großer Ernst. Ich habe es mir immer wieder neu überlegt. Wissen Sie, man ringt auch innerlich, wenn man oft biblische Bücher liest, ringt man innerlich mit manchen dieser Einzelbotschaften. Ausgerechnet hier am Schluss in der Evangelisation, in der Schlussevangelisation der Johannesoffenbarung heißt es, draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Und ich muss sagen, ja, lieber Herr, ist das also doch wahr? Gibt es ein Draußen? Ich kann es Ihnen nicht jetzt in dieser ganzen umfassenden Bedeutung erklären. Ich stehe davor und will es mir sagen lassen und möchte es, weil es ja eine Evangelisation ist und wir jetzt gerade vom Weitergeben reden, sagen, ich kann unmöglich als Verkündiger des Evangeliums, ob als Lehrer oder sonst, den Menschen sagen, am Ende gibt es keine Verdammnis. Mich hat das sehr bewegt. Es gibt ja einen Schweizer Theologen, der einen großen Einfluss gehabt hat, auch bei uns in Deutschland, Karl Barth. Und von Barth wird überliefert das Wort, wir müssen Gott die Freiheit lassen, auch die Hölle leer stehen zu lassen. Darüber musste ich lange nachdenken. Ich glaube das nicht. Wenn der Herr hier im letzten Buch der Bibel in dieser Schlussevangelisation etwas von einem draußen sagt, dann ist da doch was dran. Wie einfach wäre es gewesen zu sagen, ich habe gesehen, die ganzen Räume der Verdammnis sind leer. Dazu hatte Johannes keine Vollmacht. Dazu haben wir als Prediger auch keine Vollmacht. Ich kann über dieses draußen sind einfach nicht weg. Wie das Gott dann in dem Großen und Ganzen der neuen Schöpfung verankert und macht, das ist nicht meine Sache. Das ist die Seine. Aber ich will das hören. Und ich wäre kein Prediger, wie das Jesus an dieser Stelle in Auftrag gibt, gewissermaßen, wenn ich dieses überspringen würde. Wie leicht wäre es gewesen, am Schluss der Johannes-Offenbarung zu sagen, am Schluss sind alle drin. Wie leicht. Aber so hat es Johannes nicht gehört. Es gibt ein Draußen. Wir geben weiter, so wie es der Herr uns aufgetragen hat. Und jetzt unser letzter Blick auf Jesus selbst. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, steht da, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Jetzt kommen noch einmal diese großen Verheißungen in der Prophetie des Alten Testaments. Jesaja 11, Vers 1. Ein Wurzel, ein Schößli. Er stammt menschlich aus der Familie des David. Der helle Morgenstern nach dem 4. Mosebuch. Bileam, ausgerechnet dieser etwas Schwierige. Bileam kann das sagen. Ein Stern aus Jakob geht auf. Und jetzt sagt Jesus, als der Auferstandene, dies am Ende der Evangelisation im Johannesevangelium. Er erfüllt damit alles, was über den Messias zu lesen steht im Alten Testament. Und jetzt wird ununterbrochen herzlich, ich verstehe es so, herzlich eingeladen, komm. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer es hört, der spreche, komm. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn dürste, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und am Schluss dann, Amen, komm, Herr Jesus. Das ist das Maranatha. Es ist seltsam, wenn man älter wird, da fallen einem manche alte Lieder wieder ein. Die sind jetzt ein bisschen anders, sagen wir mal, im Rhythmus, mindestens im Rhythmus anders, als wie wir heute Morgen gesungen haben. Aber ich denke, wir brauchen schon beides. Ich habe mir ein altes Lied hier aufbewahrt, weil es mich sehr beeindruckt hat und ich doch tatsächlich da gestoppt wurde in meinen eigenen Gedanken. Da heißt es in diesem alten Lied unserer Pietisten: Bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief sei zerrissen, Sterben sei nun mein Gewinn. Fühle ich gleich nicht immer Freude, dennoch gibt der Geist im Leide Zeugnis, dass ich selig bin. Das hat mich so herausgefordert, wissen Sie, dass da in diesem alten Lied der Pietisten steht: Bis zum Schwören kann ich's wissen. Warum kann man das mit der Sicherheit sagen? Die Antwort ist, weil es Jesus sagt. Weil es bis in die letzte Evangelisation des Neuen Testaments hin ein Komm gibt. Weil ich mich darauf stützen kann. Es bleibt für uns eine ganz große Herausforderung, dass wir uns dem stellen. Und ich möchte Sie herzlich bitten, dass Sie dieses Komm auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben es ja auch ganz eindrücklich bei unserem Singen mit bemerkt. Es bleibt eine Herausforderung an uns alle. An der Einfahrt nach Stuttgart hatten wir lange Zeit ein Plakat stehen. An einer Straßengabelung, also jeder musste halten, da war ja auch die Ampel. Darauf stand: Jesus kommt wieder, bist du bereit? Und ob es dem Autofahrer oder der Autofahrerin passte oder nicht, das stand einfach da. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Es kann unglaublich schnell gehen. Es kann noch ganze Zeiträume überblicken. Aber lassen Sie uns auf jeden Fall, ganz abgesehen von all diesen großen Zeitläufen, die wir ja in der Johannes-Offenbarung haben, persönlich bereit bleiben. Und ich darf nicht schließen mit einer Stuttgarter Geschichte. Ich muss mit einer Schweizer Geschichte schließen. Es gibt zwei Worte, in die sie sich fasst, zwei italienische Worte sind es. Im Tessin bewundert ein Kurgast die Arbeit des Gärtners, der das schafft. Und dann sagt er zu diesem Gärtner, voller Anerkennung: Sie machen eine gute Arbeit, da kann Ihr Herr schon morgen kommen. Dann sagt der Gärtner ganz nachdenklich: Oggi, Signore, heute kann er kommen. Wir wollen so leben. Oggi, der Herr kann heute kommen. Und alles andere bleibt in seiner Hand, wie er die Zeiten ordnet. Darf ich noch beten? Ja, Herr Jesus, du stehst uns am Ende der Johannes-Offenbarung so nahe. Wir danken dir, dass du dich so zu uns gestellt hast, in diese Menschenwelt hinein, mit all ihren Wirrnissen, mit all ihren Gedanken, mit all ihrem Hin und Her. Jetzt gib uns diese Gelassenheit, diesen Frieden in dir, dass wir bei dir bleiben und dass wir jeden Tag bereit sein können, dir zu begegnen. Amen.